Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, liebe Nippler und Nipplerinnen. Es ist Nacht und es ist Vollmond und der Garten liegt voller Schnee und es ist wunderschön kalt und knirschig. Könnt ihr das hören? Es ist fantastisch. Wenn ich nachts erstmal den toten Punkt überwunden habe, geht es mir gut. Und nachdem ich mich vorhin noch... Ich habe versucht, Last Action Hero anzuschauen auf ZDF Neo. Ich weiß nicht, ob ich den Film jemals gesehen habe. Ich habe mich vage daran erinnert, den muss ich irgendwann mal gesehen haben, damals, TM. Aber der hat mich regelrecht betäubt. Keine Chance. War jetzt nichts, was mich wach macht dafür, jetzt nachts noch mal raus in den Garten zu gehen. Hat mich so wach gemacht, dass ich direkt anschließend, statt ins Bett zu gehen, schnell nochmal das Mikro geholt habe. Und jetzt nochmal hier raus in die Kälte gehe und ein bisschen was aufnehmen. Wahrscheinlich gehe ich gleich wieder rein. Und dann rede ich von drinnen weiter, weil es ist halt doch recht frisch. Aber es ist geil, hier durch den knirschigen Schnee zu laufen. Auch wenn ich wahrscheinlich nasse Füße bekomme, weil ich nur meine Hausklappen anhab. Was gar nicht mal so schlau ist, wenn man sich's so richtig überlegt. Aber schlau mache ich ein andermal. Schön, wie das knirscht. Ich mag das. Das ist, ja, es hat vor ein paar Tagen geschneit und mittlerweile liegt eine knirschige Eisschicht unter dem Schnee. Und es ist alles so herrlich hell durch den Vollmond. Man vergisst das einfach, wenn man nachts nicht mehr rausgeht. Ach, toll. Da stehe ich hier allein vorm Haus. Der Mond sieht wie ein Knödel aus. Pumuckl. Habt ihr wieder was gelernt? Kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Ha. Ja, aber ist er doch frisch. Ich bewege mich nach drinnen. Was habe ich denn noch so im Fernsehen oder überhaupt so in letzter Zeit gesehen? Außer dem Schwarzenegger, den ich... Ich kann mich nicht mal erinnern, wie weit ich den Film gesehen habe. War der... Doch, er war schon aus dem... War der Junge schon im Film oder war der Action-Hero aus dem Film herausgekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es geht wieder rein. Was haben wir gesehen? Es ist gerade noch 3. Januar im Moment, wann immer die Folge rauskommt. So. Wieder rein. Und frisch. Oh, was haben wir gesehen? Natürlich haben wir Dinner for One gesehen. Ja, ich glaube, was habe ich von Silvester erzählt? Habe ich schon. Ich schäme mich ein bisschen, dass wir Wunderkerzen und so kleine, wie heißt die, Partyfontänen angezündet haben. Gut, schämen ist das falsche Wort, aber ich habe irgendwie kein schönes Gefühl nach der Katastrophe in der Schweiz. Das geht einem doch ganz schön unter die Haut. Im ersten Moment fühlt man sich so gar nicht, Unfall in einer Disco, Party, Katastrophe. Im ersten Moment ist das so weit weg von einem, nicht weil es in der Schweiz ist, sondern weil halt, die Club- und Partyszene bei mir so weit entfernt anfühlt. Und dann kriegt man da mit, was da passiert ist. Und dann kommt es einem immer näher. Und dann werden die Vermutungen laut. Ich weiß nicht, heute habe ich wieder was anderes im Fernsehen gesehen, dass die Polizei tatsächlich Ermittlungen aufnimmt. Anzeige gegen Unbekannt. Vielleicht ist ja doch irgendwas. Aber das ist eine schreckliche Vorstellung. Und dass in einer Disco ein Feuer ausbricht, bei dem, wie viel war das, über 100 Menschen verletzt und 20 Leute tot sind. Und sie haben es beschrieben, was da für ein, was das, wie schlimm das sein muss. Das Feuer, das sich da ausgebreitet hat innerhalb von rasender Geschwindigkeit und eine Hitze entwickelt hat, die fast unvorstellbar ist, die kein Mensch überleben kann eigentlich ohne Schutzanzug. Da ist es fast ein Wunder, dass es überhaupt Überlebende gab. Meine Güte. Und warum? Wahrscheinlich, weil Wunderkerzen und Partyfeuerfontänen so dicht an der Decke angezündet wurden, weil eine Frau auf die Schultern der anderen gestiegen ist und diese Dinger in der Hand gehabt hat und das Feuer, die Decke Feuer gefangen hat. Da denkt man, das ist das harmloseste Feuerwerk, das man anzünden kann, Wunderkerzen. Wie oft ich schon Wunderkerzen in der Hand hatte, das war die harmlose Pyrotechnik. Und dann sowas, meine Güte. Und dann liest man in der Zeitung auch wieder andere Sachen, Kugelbomben, wieder ist ein Kind getötet worden. Also das ist alles so schlimm. Getötet oder schwer verletzt? Ich glaube, getötet, ein 6-Jähriger. Also mit einem nur schlecht, 7-Jähriger, ich weiß es nicht. Ich verdränge da schon wieder alles. Ganz furchtbar. Also wenn das Böllerverbot, ach Gott, ja. Boah, nee. Wirklich, wirklich alles andere als schön. Und dann der FIFA-Friedenspreisträger, der gegen jedes Völkerrecht verstoßen hat und Venezuela überfallen hat. Ach, ich, nee, also in die Politik gehe ich jetzt gar nicht. Das ist, Dinner for One. Wir haben natürlich Dinner for One geschaut. Komischerweise gehört das zu den Ritualen, die ich zwar auch lange Zeit ausgelassen habe, das ist wirklich viele Jahre, in denen ich Dinner for One nicht geschaut habe, dass mir irgendwo Taschentücher, jetzt muss ich mich nochmal aus diesem Sessel erheben und nach Taschentüchern suchen. Sonst habe ich die ganze Zeit eine verstopfte Nase beim Aufnehmen, das ist auch nicht schön. Wahrscheinlich halt das hier auch hier unten im Wohnzimmer meiner Eltern. Das ist gar nicht so toll. So, ich mache es ein bisschen gemütlicher, das große Licht aus. Jetzt kann ich auch raus. Jetzt blendet mich das auch nicht und ich kann raus in den schönen dunklen Garten schauen. Achtung! Wenn man schon Geräusche macht, sollte man vorwarnen. Das waren ja nicht mal trötende Geräusche. So, jetzt mache ich nochmal ganz kurz Geräusche hier. Ich gehe mal eben kurz ans Mikro ran. Kleinen Moment. Ups. Du Sau. Hilfe. 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 Ah. So. Ich habe das Ansteckmikro dran. So, jetzt. Hoffentlich keine. Jetzt. So, das waren hoffentlich jetzt die schlimmsten Moment, nochmal Geräusche. Knödel und Knödel. Krawimmel, Krawammel. Furchtbar. Ich habe das Ansteckmikro kurz runtergemacht, um den dicken Pulli auszuziehen. Sonst wäre mir jetzt zu warm geworden. Ja, Dinner for One. Haben wir angeschaut. Und ich finde es immer noch komisch. Ich kann da jedes Mal drüber lachen. Ich habe Miss Sophie. Heißt das Miss Sophie? Dinner for Five soll es angeblich auf Englisch heißen. Warum? Das könnte man auch auf Deutsch Dinner for Five nennen können. Ich meine, wenn man es Dinner for One nennt und das vor, wer weiß wie vielen Jahrzehnten und mit dieser Ansage dieses Ansagemoderators, der dem deutschen Publikum erklärt, was da die englischen Sätze bedeuten und dass die eigentlich die meisten überhaupt gar keine Bedeutung haben, haben sie. Das ist halt das Dinner, das da. We'll have Sherry. So, was haben sie? Sherry for white wine with the fish und champagne with the chicken. A little drop of Mulligatawny soup. Hm? Das ist alles wichtig. Nein, das ist natürlich nicht wichtig. Das ist ja der Punkt. Es ist alles überhaupt nicht wichtig. Der Ansager hat recht. Es geht um same procedure as last year, same procedure as every year, James. Das ist das Einzige, was von dem ganzen Sketch wirklich wichtig ist. Und ich habe, als ich irgendwann mal angefangen habe, die Dialoge zu verstehen, habe ich mich natürlich gedacht, oh, wie dumm, das ist ja viel mehr, da steckt ja so viel mehr drin in diesem Sketch, Dinner for One. Ach, wie albern, dass man das nur auf diese zwei Sätze reduziert. Aber genau das ist es doch. Der Rest des Dialoges ist vollkommen belanglos. Die Dialoge bei Dinner for One haben keine Bedeutung. Es ist wurscht, wie die vier Herren am Tisch heißen. Das sind halt Namen, aber die brauchen keine Backstory. James braucht keine Backstory. Das Essen braucht auch keine. Das Essen hat ja, keine Ahnung, das Essen eine Backstory? Nein, nichts davon. Alles, was man wissen muss, ist, dass es immer wieder der gleiche Ablauf ist und daraus zieht sich die Komik. Dass dieser Sketch eine Vorgeschichte braucht, das ist so irrsinnig und widersinnig. Ich werde sie mir wahrscheinlich noch anschauen. Ich habe sie mir jetzt eigentlich nur deshalb nicht angeschaut, weil es mich ein bisschen abgeschreckt hat, was ich im Vorfeld darüber gehört habe. Da komme ich gleich noch dazu, was das war, was mich so abgeschreckt hat. Aber dass dieser einfache, simple Sketch, der eine Vorgeschichte braucht. Das ist, als ob der Palim-Palim-Sketch eine Vorgeschichte braucht. Als ob wir erfahren müssen, warum Didi Hallervorden, warum Didi und sein Kumpel im Knast sitzen. Welche Verbrechen sie begangen haben, wie ihre Vorgeschichte, ihre Jugend war, wie ihre Vorstrafen waren. Bis sie dann in der Zelle landen und Palim-Palim sagen, ich hätte gerne Pommes frites. Eine Flasche Pommes frites. Da braucht man doch auch keine Vorgeschichte. Na, ehrlich, oder nehmt euch mal einen alten Mainzelmännchen-Spot. Müssen wir wissen, warum die Mainzelmännchen so eine Stimme haben? Wo die herkommen, wie ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Eltern waren? Warum das so und so viele sind? Wie sie zu ihrem Namen kamen? Warum sie die Sonne anknipsen können oder so? Nee, das war die Maus, glaube ich. Das müssen wir alles nicht wissen als Vorgeschichte. Das sind kurze Sketche. Das, der Dinner for One, die Komik in Dinner for One funktioniert durch diese ewige Wiederholung immer des gleichen Ablaufs mit Variationen. Diese Variationen, die sich dann steigern und letzten Endes eskalieren. Irgendein Geräusch ist hier im Hintergrund, das mich irritiert. Das kann aber auch mein Tinnitus sein, der in letzter Zeit wieder unglaublich stark ist. Vielleicht ist es mein Tinnitus. Ich weiß nicht, so ein Pling? Plong? Hört ihr das? Wahrscheinlich nicht. Es hallt hier. Ich glaube, es hallt hier gerade ziemlich stark. Ich hätte mich nicht ins Wohnzimmer setzen sollen. Der Raum ist zu groß. Na, egal. Also, man weiß, was passiert. Man weiß, was passiert. Und durch es ist ja nicht nur, dass man weiß, was passiert, weil man schon so oft gesehen hat, sondern man weiß, was passiert, weil man den ersten Durchlauf schon erlebt hat und recht schnell begreift, dass der zweite Durchlauf sein wird wie der erste, nur dass sich die Variationen ändern und dass die Variationen sich ändern und steigern. Und das, darin allein liegt die Komik dieses Sketches. Zumindest ist das aus meiner Sicht. Ich kann jetzt auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich das jetzt letzten Endes mit Sicherheit weiß und erklären kann. Da finde ich jetzt, das ist halt einfach nur jetzt meine Sicht der Dinge. Aber genauso wenig ist das wie der Showrunner der neuen Serie. Ich glaube, Miss Sophie auf Amazon. Ich habe einen Artikel gelesen, der dann da geschrieben hat, ja, natürlich findet er Dinner for One, hat er auch oft genug gesehen, oder? Aber das kann man ja nur unter Alkoholeinfluss lustig finden. Oh Gott, also da habe ich dann schon so direkt wieder so Discovery-Flashbacks. Leute, die es nicht verstehen, was daran komisch ist, sollten sich nicht, bitte, bitte, bitte nicht daran versuchen, dazu ein Prequel zu erschaffen, wenn die das Original nicht verstanden haben, sondern einfach nur wissen, okay, das ist ein Phänomen, da können wir absahnen, wenn wir das da noch ein Prequel zu machen. Weil ehrlich gesagt, was anderes kann ich dann aus so einer Äußerung nicht mehr rauslesen. Das ist so, ja, da ist was Tolles, das machen wir. Und es gibt wohl ein irgendeine Vorlage, ein Theaterstück, ein Buch, ein irgendwas. Dinner, es war wahrscheinlich sogar Dinner, dieses Dinner for Five, von dem man den Titel gekauft hat, um den verwenden zu können, aber nicht die Geschichte, weil es ging denen halt nur darum, ein Prequel zu schaffen. Es soll auch gar nicht mal schlecht sein. Ich habe jetzt auch gute Sachen darüber gehört, dass es sogar als Miniserie, als ich weiß nicht, wie viele Teile das hat, 10-teilige oder 6-teilige oder was auch immer, sogar recht unterhaltsam und gut und komisch sein soll, mit sind ja auch gute Schauspieler und Schauspielerinnen dabei, also was ich so gesehen habe. Moritz Bleibtreu, der kann nicht so viel falsch machen. Gut, kann er schon, aber prinzipiell auch die anderen alle, die Namen, die jetzt natürlich wieder vergessen habe, ich habe gerade überhaupt keine Namen im Moment im Kopf. Aber es ist nicht notwendig, daraus ein Bachelorette-Geschichte zu machen, dass Miss Sophie diese vier Herren, die sie da am Tisch hat, versammelt, weil sie verarmte Adlige ist und dann so eine Bachelorette-Nummer draus macht. Und das braucht man alles nicht. Ich muss nicht wissen, wer Mr. Pomeroy, Admiral von Schneider, Mr. Winterbottom und Sir Toby sind. Das muss ich nicht wissen. Allein, dass ich jetzt erfahren habe, dass Mr. Pomeroy, gespielt von Moritz Bleibtreu, einen französischen Akzent hat. Mr. Pomeroy ist Franzose? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Muss ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ich muss auch nicht verstehen, was James da jedes Mal vor sich hin plappert, weil es belanglos ist. Es sind Rituale. Das ist ja dieses same procedure as every year. Es ist ein Ritual. Allein die Komik, dass ich in diesem Haushalt seit Jahrzehnten jedes Jahr das gleiche abspielt, ist schon die ganze Komik in sich, diese Komik so aufzubrechen und zu erklären und ihr eine Vorgeschichte zu geben. Am Ende gibt es dann noch eine zweite Staffel oder was weiß ich. Furchtbare Vorstellung. Das widerspricht all dem, was dieser Sketch eigentlich darstellt und ist aber leider genau das Symptom dieser ganzen schrecklichen Prequel-Angelegenheiten. Okay, ich verstehe auch den Wunsch, ein Prequel zu machen, auch auch in mir selbst ist dieser Wunsch ja, wie so vielen anderen Leuten, die Leser und Leserinnen zu das Publikum, man liest etwas, man schaut einen Film an und denkt sich, ah, toll, wie kommt es wohl dahin, man wird ja selten mal am Anfang angefangen bei der Geburt des Helden oder der Heldin, sondern man kommt irgendwo mitten rein in die Geschichte und denkt, oh toll, man sieht schon recht fertige Charaktere und fragt sich, was ist da wohl vorher passiert, was ist da wohl vorher gewesen oder wie geht's weiter, wie ist die Fortsetzung, toll, ne? Gerade eben lief auch wieder Ghostbusters auf ZDF Neo und Ghostbusters 2. Ich bin zwar kein Fan des Ghostbusters-Franchises. Meiner Meinung nach ist Ghostbusters, hätte der mit dem ersten Film vorbei sein können, denn dieses Franchise, das da geboren wurde, ist meiner Meinung nach eine Zombie-Geburt gewesen, eine Totgeburt, denn das Ghostbusters-Franchise ist dadurch entstanden, dass man Merchandise verkaufen wollte. Das war die Zeit, als die Samstagmorgens-Programme für die Cartoons für Kinder geschaffen wurde, in denen man Zeichentrickserien erschaffen hat, um den Kindern Spielzeug zu verkaufen, um den Kindern Merchandise zu verkaufen. Das war der Grund, warum diese Zeichentrickserien damals in den späten 80ern, 90ern entstanden sind. Und das ist der einzige Grund, warum es das Ghostbusters-Franchise gab. Deswegen ist die Zeichentrickserie gemacht worden und aus der Zeichentrickserie kam dann die nächste und dann die Fortsetzungen. Ich weiß gar nicht, ob der zweite Film zuerst kam oder zuerst die Zeichentrickserie. Ich glaube sogar zuerst die Zeichentrickserie und dann sämtliche anderen Fortsetzungen und dann die weiblichen Ghostbusters. Das ist der Tod des Franchises. Das habe ich damals noch gehört und dachte mir, nee, der Tod, wie kann etwas Untotes sterben? Das ist schon immer eine untote Angelegenheit gewesen. Also das habe ich von Leuten gehört, die große Fans von Buffy sind. Da muss man jetzt mal sagen, ja, wenn man etwas Untotes tötet, dann rammt man ihm einen Pflock ins Herz und dann wird es zu Asche. Und dann ist alles gut. Dann klopft sich Buffy den Staub von der Asche und sagt, irgendeinen Spruch und geht nach Hause mit der Scooby-Gang. Das war von wegen Tod des Franchises. Und ich fand den, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, ich mache mir jetzt wirklich bei allen Hardcore-Ghostbusters-Fans unbeliebt, ich fand den gar nicht schlecht, den weiblichen Ghostbusters. Ich habe den aber auch tatsächlich vor relativ kurzer Zeit dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Die anderen Fortsetzungen habe ich immer noch nicht gesehen. Es interessiert mich auch einfach nicht. Ghostbusters, der erste Ghostbusters-Film war für mich der Ghostbusters-Film. Den habe ich im Kino gesehen. Ich habe sie in der richtigen Reihenfolge wenigstens gesehen. Ich habe nicht mit der Zeichentrickserie oder mit dem zweiten Film angefangen. Ich habe mit dem ersten Film im Kino angefangen, an meinem Geburtstag. Einer der für mich prägendsten und wichtigsten Filme meiner Kindheit war und ist und wird ewig bleiben Ghostbusters. Das ist für mich einer der größten Filme. Ich habe den aus dem Grund auch, worüber ich hier gerade alles rede, auch noch nie in Data seinen Hals oder in den Sumpf gebracht. Ich glaube auch nicht, dass ich das jemals tun werde, weil ich weiß, dass wie alleine ich mit meiner Meinung dastehe und dass ich es nicht fertig bringe, dazu Gäste einzuladen, weil ich dann nicht vom Leder ziehen kann und selber unzufrieden bin, wenn ich weil ich weiß, wie sehr ich meine Gäste dann verkretzen würde, aber auch nicht was anderes sagen kann. Ich will gar nicht was anderes sagen. Und es ist auch ein Film, an dem hänge ich viel zu sehr. Ich kenne ihn mit all seinen Mängeln und all seinen Fehlern. Es gibt immer wieder Stellen bei Ghostbusters, wo ich mir denke, da ist was falsch gelaufen vom Ablauf der Handlung. Das ist nicht chronologisch. Die Stelle, wenn Peter Venkman zum Beispiel auf dem Platz von dem Konzerthall herumhüpft und Dana trifft. Und eine Szene davor war er schleimbeschmiert im Ghostbusters-Zentrum, in der Hauptzentrale, im Hauptquartier. Und eine Szene danach ist er wieder schleimverschmiert im Hauptquartier. Das ist, da ist der Ablauf gestört. Fällt mir jedes Mal auf, seit 20 Jahren sehe ich das jedes Mal. Aber ich weiß es und es macht den Film nicht schlechter. Ich zuck jedes Mal und dann geht's und dann genieße ich die Dialoge und das Schauspiel und alles. Und ich liebe es, wenn der Marshmallow-Mann kommt. Und ich liebe den großen Showdown. Und ich liebe die verschleimten Ghostbusters. Und ich liebe es, dass Venkman am wenigsten Marshmallow-Schleim abbekommen hat. Einfach, weil es so ist. Und jawohl, der hat es irgendwie noch geschafft, sich zu drücken. Und alles an dem Film liebe ich. Und der zweite Teil ist irgendwie eine legitime Fortsetzung, weil es halt die Fortsetzung ist, weil es halt sagen, ja, okay, ne, das Leben geht weiter, sie haben die Stadt gerettet, aber ja, da sind irgendwie die Geister verschwunden und dann muss es trotzdem irgendwie weitergehen und das ging dann nicht so gut weiter und dann wird dann weitererzählt, auch noch vollkommen legitim, auch eine ziemlich gute Geschichte mit dem rosa Bad Vibrations Schleim und der Freiheitsstatue, gute Bilder, kann man sich wirklich geben. Alles andere hätte es für mich nicht gebraucht. Ist einfach so. Wo war ich denn jetzt hin? Ja, aber ich verstehe diesen Wunsch, etwas weiter zu erzählen. Auch wenn es nicht das eigene ist. Man macht es sich ja irgendwie zu eigen als Fan und möchte, möchte das mitspinnen und möchte erleben, was da ist. Das Problem ist, wenn sich dann jemand anderes das ausdenkt, man sich aber selber schon Gedanken gemacht hat, wie könnte das gewesen sein, bevor es dazu kam oder wie könnte es weitergegangen sein, dann ist man irgendwie, ja, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und ich frage mich nur mal ganz ehrlich, hat sich überhaupt irgendwer jemals überlegt, was es da für eine Vorgeschichte gab? Man kann sich vielleicht höchstens noch vorstellen, wie sehen die vier Typen an dem Tisch aus? Wie sehen Lord Toby und Admiral von Schneider und Mr. Winterbottom, den ich mir immer klein und mickrig vorgestellt habe? So ein kleines Männchen. Also höchstens, dass ich es mir gerade noch vorgestellt habe, wie die aussehen, aber mehr auch nicht. Was die für eine Backstory haben, wie uninteressant. Hat sich das wirklich irgendwann irgendwo irgendjemand ernsthaft überlegt und sich den Drang verspürt, das möchte ich erzählt bekommen? Das bezweifle ich. Das wage ich doch mal sehr zu bezweifeln. Ja. Nein, was mich tatsächlich abgeschreckt hat, bislang das anzuschauen, war eine Äußerung von Oliver Kalkofe, der die Serie gesehen hat und sie gut fand. Und normalerweise kann man sich da auch die Empfehlungen, wenn ich mir Kalk und Welk, den Podcast von Kalkofe und Welke anhöre, das sind immer sehr viele Filmempfehlungen. Das sind sehr große Nerds mit sehr großem Wissen. Man kann sich eigentlich auch darauf verlassen, dass das, was die sagen, schon Hand und Fuß hat. Aber in erstaunlich vielen Fällen sind wir anderer Meinung. Obwohl es wirklich Hand und Fuß hat, sind die Geschmäcker halt dann doch unterschiedlich. Und ich bin da immer etwas, dann doch immer etwas skeptisch, weil es irgendwie dann doch nicht ganz immer passt. In den meisten Fällen schon. Das ist ein toller Podcast und das sind gute Empfehlungen. Und Kalkofe und Welke gehören auch wirklich zu den schlauen Köpfen, die wir so hier bei uns haben, den kann man auf jeden Fall zuhören. Aber so ganz sicher war ich mir nicht, ob ich das jetzt wirklich allein aufgrund der Empfehlung, dass ihm das gefallen hat, mir anschauen will. Es war eher etwas anderes, was er gesagt hat, was mich abgeschreckt hat, wo ich auch ein Punkt, bei dem ich auch einer Meinung bin mit beiden von den lieben Boomer Boys ist ein schöner Begriff. Die Serie ist, das hat Kalkofe gemeint, und wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr es vielleicht bestätigen, permanent mit einem Musikteppich unterlegt. Und das finde ich furchtbar. Da sind wir, da bin ich dann wieder mit denen auch einer Meinung. Das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren, die ich so schrecklich finde, dass dieser Soundtrack-Overkill, alles wird ständig permanent mit so einem Soundtrack zugekleistert, zugemüllt, unterlegt, totgemacht. Soundtrack sollte, wenn er richtig eingesetzt ist, eine Gesamtkomposition im Film ergänzen und ein Teil einer Gesamtkomposition sein, aber auch so eingesetzt werden, dass er wirksam ist. Und dazu gehört halt auch, dass der Soundtrack nicht permanent anwesend ist, sondern dass es einfach Stellen im Film gibt, auch lange Stellen, ganze Szenen, die komplett ohne Soundtrack, ohne Musik funktionieren und dann auch keinen brauchen. Nur diese permanente Untermalung, und es ist ja meistens dann so immer so emotional manipulative Untermalung, die so ein bisschen, wie soll man das sagen, emotional ist ja, alles kann ja emotional sein, lustig, fröhlich, sonst was, tralala bis buhuhu und heul, heul, flen. Es ist ja eher meistens dann tragisch und dramatisch, traurige Musik, tiefe Gedanken und traurige Blicke und Dialoge, die jetzt gleich sehr schwermütig und nachdenklich, der Doktor und das liebe Vieh. Die neue Serie ist jetzt zum Kotzen, wirklich zum Kotzen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein großer Fan der alten Serie bin und auch die Bücher gerne gelesen habe, die Kurzgeschichten von James Herriot, Alf Wright, im bürgerlichen Namen, James Herriot ist das Pseudonym, das sind herrliche, wundervolle Geschichten, die sind vor allem eins, und das ist ein Schlagwort, das ich eigentlich nicht gerne benutze, authentisch. Der Mann war, Alf Wright war Tierarzt in den 30er, 40er, 50ern und so weiter in den Yorkshire Dales. Eine karge Landschaft, der ist da von Schottland dahin gezogen und hat dann aus seiner Tierarztpraxis die skurrilsten Geschichten aufgeschrieben. Die Bücher sind fantastisch. Das sind alles Kurzgeschichten, Kurzgeschichtensammlungen, episodisch. Wundervolle, skurrile Geschichten über die Leute, über das Land, über die, die Tiere, die er behandelt hat, über seine Kollegen, über seinen exzentrischen Chef Siegfried und dessen nicht minder exzentrischen Bruder Tristan, über seine Frau und seinen Sohn, über die Leute, die er trifft. Aber die Bewohner der Yorkshire Dales, wie er sie beschreibt, sind herrlich lebendige Gestalten, echte Gestalten, wirklich echte, authentische Gestalten. Und in der alten Serie kommen die auch rüber. Das, was zum einen daran liegt, dass man da Laiendarsteller aus der Gegend genommen hat, die alle auch diesen Yorkshire-Akzent sprechen, was es mir tatsächlich dann wirklich schwierig macht, die Serie auf Englisch zu schauen, weil da stoße ich dann auch an meine Grenzen. Das ist sehr schwer verständlich und dummerweise sind auf den DVDs keine Untertitel. Da muss ich sie mir dann leider doch immer wieder auf Deutsch anschauen. Aber so kenne ich den Doktor und das liebe Vieh halt auch aus meiner Kindheit. Die Musik, wenn die ertönt ist, sind wir alle angerannt gekommen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht war ich der Einzige. Mein Bruder hat die Serie zum Beispiel überhaupt nicht. Die kann ich in Erinnerung. Das kann doch nicht sein. Die haben wir doch als Kinder alle gesehen. Wenn James Herriot am Anfang immer mit diesem kleinen, klapprigen alten Oldtimer durch die Landschaft düst und über die Brücken und durch die Hügel und die Dörfer fährt. Herrlich. Das war schön. Und die neue Serie, das ist wie Rosamunde Pilcher. Das ist eine Soap-Opera. Das ist schrecklich. Die Dialoge sind alle furchtbar gekünstelt und krampfig und aufgesetzt und so redet kein normaler Mensch. Auch die Figuren kriegen alle plötzlich Backstories. Die Köchin kriegt eine Backstory. James kriegt eine Backstory aus Glasgow oder Schottland oder wo immer er herkommt. Alle Sachen, die in den Büchern nicht vorkommen, die auch nicht notwendig sind. Ja, klar hat James, die Hauptfigur, auch eine Backstory, auch in den Büchern, aber nicht so aufgesetzt und nicht so übertrieben. Es ist alles wieder so aufgesetzt. Das ist auch der Doktor und das liebe Vieh, die neue Serie, ist alles aufgesetzt, alles auf 12 gedreht, alles viel zu gekünstelt, alles viel zu gequält, viel zu unnatürlich. Allein die Autos, die sie fahren, das waren halt in den 70ern, als die alte Serie gedreht, nein, nicht nur 70ern, in den 80ern, als die alte Serie gedreht wurde, waren das halt noch echte alte Autos, das waren echte alte Schrottkisten, die es halt noch gab, die noch gefahren sind, aber diese Oldtimer gab es noch und die sahen halt dementsprechend auch alt und schrottig aus. Die Autos, die sie jetzt fahren, das sind gepflegte Oldtimer, wenn es überhaupt Oldtimer sind und nicht neu gebaut und dementsprechend neu sehen die auch aus, wenn James sein Auto bekommt, das eigentlich rostig und schrottig und alles ist, dann sieht man richtig, dass das künstlich auf schmutzig getrimmt wurde und nicht besonders sorgfältig, weil es könnte ja sein, dass man den schönen Lack des Oldtimers dabei beschädigt. Es fällt auf, dass das alles nicht echt ist. Es ist alles überhaupt nicht echt und die haben es auch irgendwie geschafft, sämtliche Charaktere, Haupt- wie Nebencharaktere, so zu besetzen, dass sie einem unsympathisch sind. Wie sie das fertiggebracht haben, weiß ich nicht. Und das Allerschlimmste ist wirklich diese Musik. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist nicht mal permanent, sondern mit jeder neuen Szene kannst du zählen und spätestens, wenn du bei 30 angekommen bist, setzt die Musik wieder ein. Und das ist immer so eine schwummrige Nicht-Melodie-Musik, die einfach nur solche Töne stellt euch mal vor, das würde jetzt die ganze Zeit in einem Podcast drunter liegen. Weil man weiß, oh, jetzt ist wieder irgendwas Nachdenkliches und was so Schwermütiges. Und gleich kommt irgendein Dialog und dann guckt irgendeiner und dann bewegt sich auch die Kamera immer die ganze Zeit so. Das hasse ich, wenn so emotionale Dialogszenen, tief bedeutende Dialogszenen kommen und dann bewegt sich die Kamera langsam um die Sprechenden herum. Oh, haltet doch mal die Kamera still. Mal legt mal keine Musik drunter. Traut euch doch mal, eine gute Bildkomposition aufzubauen und Stille wirken zu lassen. Das hat doch früher auch funktioniert. Wir haben neulich, es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hoch, das geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit, aber wir haben neulich Hamlet gesehen, Shakespeare, so, jetzt komme ich hier mit der Keule, aber sowas von. Nein, ja, okay, es war, nein, mein Vater hat sich, das hatten wir vor einer Weile, ich glaube, das, was ich über den Doktor und das liebe Vieh gesagt habe, habe ich auch schon mal früher in der Nabelshow erzählt, es ist schon ein bisschen her, macht nichts, alte Männer wiederholen sich. Mein Vater hatte vor ein paar Jahren sich an eine alte Shakespeare-Verfilmung erinnert, Julius Caesar mit Marlon Brando als Marc Antonius. Und das hat er immer wieder gesagt, ach, das kommt nicht mehr im Fernsehen, das kommt überhaupt nie und nie. Und was hast du denn mal danach gesucht? Ja, nee, ja, hab ich aber nie. Er hat die Fernsehzeitschrift angeschaut. Dann bin ich einmal ins Internet gegangen und dachte, die DVD, das ist so selten, das ist so selten. Ich dachte, das muss irgendeine unglaublich seltene Shakespeare-Verfilmung gewesen sein, die es überhaupt nirgendwo zu finden gibt. Mal schauen, ob ich das irgendwo auftreibe, wer weiß. Es war einfach auf DVD mit einem Klick zu kaufen für 5,99 Euro. Zwei Tage später war sie da. Ich dachte, sag mal, ernsthaft, das kann ja nicht. Der hätte in Müller gehen können und hätte die kaufen können, wahrscheinlich. Okay, haben wir uns damals Julius Caesar mit, wer war denn da noch alles dabei? Auf jeden Fall Marlon Brando. Ein junger Marlon Brando, das war schwarz-weiß, ich glaube aus den 50ern, 40ern, keine Ahnung. Marlon Brando als Marc Antonius. Und meine Fresse, war der gut als Marc Antonius. Das war mitreißend. Die Ansprache, die Marc Antonius nach dem Mord an Caesar an das Volk, ich glaube, ist das die Stelle Friends, Romans, Countrymen? Oder sagt das ein anderer? Aber das haut einen um. Das ist wirklich toll. Und Julius Caesar, die Verfilmung kann ich auch sehr empfehlen. Die ist tatsächlich nicht so hochgegriffen, dass man es nicht einfach anschauen kann. Ich hatte jetzt bei Hamlet gewisse Schwierigkeiten. Da hat er sich nämlich dann auch. Ist das wirklich irgendwas klickt hier? Ist das die Uhr? Ja. Verdammt, da tickt die Uhr immer im Hintergrund. Na, egal. Hier werde ich nie wieder aufnehmen. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. 1948, Sir Laurence Olivier, Hamlet. Schwarz-Weiß, Oscar prämiert. Und er hat sich daran erinnert, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass er den Film zuletzt gesehen hat, als er den im Kino gesehen hat. Mit 10 Jahren war der erste, ungefähr 10 Jahre, ist er mit seinem Vater ins Kino gegangen, war der erste Film, den er im Kino gesehen hat. Und den haben wir uns gestern müsste es gewesen sein, auch wieder angeschaut. Also es hat ein bisschen gedauert, bis die DVD ankam, für ein Weihnachtsgeschenk etwas zu spät, aber für ein verspätetes Weihnachtsgeschenk war es sehr schön. Habe mich sehr gefreut, dass ich ihm das schenken konnte. Und der Film ist lang, 3 Stunden, und Hamlet gehört zu den Stücken von Shakespeare, die sich so aus meiner, kenne ich auch nicht alles von Shakespeare. Tatsächlich kenne ich sogar wirklich nur sehr, sehr wenig von Shakespeare. Die Stücke, von denen ich Verfilmungen oder Theateraufführungen gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Müssen wir mal schauen, ob das reicht. Midsommernachtstraum, Hamlet, Othello. Othello haben wir in der Schule gelesen. Gut, lass ich zählen. Macbeth, da haben wir die Roman Polanski-Verfilmung gesehen. Großartig. Polanski als Person mehr als umstritten, aber bei seinen Filmen bin ich je nach Werk gewillt, Künstler und Werk zu trennen, weil immer mit diesem unguten Gefühl, das manchmal doch sehr schwer fällt, aber Macbeth ist eine enorm gute Verfilmung. Auch so ein Stück, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, es schwer zu haben, der Handlung zu folgen. Macbeth und Richard der Dritte, Romeo und Julia, weiß ich gar nicht, ob ich das. Viel Lärm um nichts und es könnten 5 oder 6 gewesen sein. Es ist ein Bruchteil dessen, was Shakespeare, wenn es ihn gegeben hat, die große Frage, wer war Shakespeare eigentlich? Wer war. was zu trinken herstellen sollen. Egal. Ja, trockener Hals. Das ist ja auch eine Frage, die die Shakespeare-Forschung seit jeher beschäftigt. Ja, Shakespeare ist natürlich gleich sehr viel schwerere Kost, sehr viel anspruchsvollere Kost und Hamlet definitiv. Bei Hamlet hatte ich jetzt wirklich Schwierigkeiten, der Handlung zu folgen. Und es war jetzt nicht so, dass ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Ich kannte vorher schon zwei Hamlet-Verfilmungen, natürlich die mit Mel Gibson. Die haben wir damals tatsächlich. Das habe ich damals mit einem Freund gesehen und ich war echt sehr verblüfft, dass der Hamlet sehen wollte. Er hat Hamlet in der Videothek ausgeliehen. Ich sage, Hamlet? Ja, mit Mel Gibson. Ach so, ja. Das war die Zeit, als Mel Gibson noch ein cooler Typ war. Als noch Liesel Weppen und Mad Max damit verbunden wurde. Und wir waren einfach neugierig und haben uns das angeschaut und fanden es cool, hatten aber auch damals schon so unsere Schwierigkeiten, wirklich der Handlung zu folgen. War ja, glaube ich, ist auch eine längere Verfilmung. Und dann habe ich das war dann damals, von wann der Film war, 80er oder 90er, 90er würde ich sagen. Und dann habe ich vor... Das ist 15 Jahre, 20 Jahre, könnte 20 Jahre her sein, eine BBC-Verfilmung gesehen, eine moderne BBC-Fernsehfassung, also modern inszeniert. Das war so eine Inszenierung, da wurden dann, wie man das auch damals gemacht hat, verschiedene experimentelle Kameraführungen. Man hat zum Beispiel das Bild wie durch Security Cams, also durch Überwachungskameras gesehen. Trotzdem traditionelle Kostüme gemischt mit modernen Kostümen, gemischt mit moderner Inszenierung, aber ganz klassische, die klassischen Texte, die klassischen Dialoge. Weil das eine BBC-DVD war, war sie natürlich auf Englisch nie synchronisiert worden. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es Untertitel gab. Aber in den Hauptrollen als Hamlet ein noch junger David Tennant, kennt man für mich Doctor Who, aber ihr kennt ihn aus so vielen, mittlerweile aus so vielen anderen, 80 Tage um die Welt, der Thursday Murder Club oder... habe ich ihn zuletzt gesehen, oder bei Jessica Jones, der ist schon ein ziemliches Chamäleon und als Hamlet fand ich ihn toll. Ganz besonders toll war es aber auch, weil Sir Patrick Stewart den Geist seines verstorbenen Vaters und den Stiefvater-Onkel spielt, der, nachdem er den Vater umgebracht hat, die Mutter geheiratet hat und Hamlet daran ja hadert und verzweifelt. Und das ist eine tolle Kombi, die beiden. Es ist super, das ist wirklich toll. Also auch 3 Stunden und ich hatte auch, obwohl ich die Geschichte vorher kannte und natürlich den Mel Gibson-Film damals auf Deutsch gesehen habe, trotzdem Schwierigkeiten dazu nachzukommen. Und jetzt Sir Laurence Olivier, das ist wieder eine klassische Inszenierung. Es ist ein bisschen gekürzt, die Figuren Rosenkranz und Güldenstern, fehlen. Das sind, die spielen auch eine eigentlich nicht unwichtige Rolle, aber also die sind mir aufgefallen, dass sie mir gefehlt haben. Ich war mir aber auch nicht mehr sicher, Güldenstern und Rosenkranz, kommen die vielleicht aus einem anderen Shakespeare-Stück? Es gab ein großes Problem. Ich komme doch drauf, warum ich überhaupt auf Hamlet komme. Ich weiß, wo ich abgebogen bin. Hab das mit der Musik im Hintergrund. Vielleicht mache ich das gerade mal. Bevor ich erkläre, warum ich Schwierigkeiten hatte, der Handlung zu folgen, unter anderem, möchte ich gerade noch mal auf die Inszenierung kommen. Das sind unglaublich gute Bilder. Diese alte Burg, das Innere der Burg, der Friedhof, der Thronsaal, das Gemäuer. Das sind fantastische Kulissen. Das sind Bilder. Jede Kamera ist eine Einstellung. Der Film ist von 1948. Er ist schwarz-weiß. Und man merkt auch an vielen Stellen, ja, Kameratechnik war alles noch nicht so weit. Aber dann plötzlich hast du wieder fantastische Effekte für die damalige Zeit. Und dann hast du wieder Toneffekte und dann hast du wieder plötzlich Musik, die eingesetzt wird, um Wirkung zu erzielen, die eben nicht permanent drunter liegt, die nicht einen permanenten Dauerteppich drunter legt, sondern an wichtigen Stellen setzt plötzlich Musik ein. Zum Teil klassisch, zum Teil experimentell, zum Teil bist du fast irritiert, wie modern plötzlich diese schräge, verzerrte Musik, die da auf einmal ertönt. Und die Visionen, die da die Hamlet Horatio und die anderen haben, wenn der Geist auftaucht, untermalt und unterstreicht und verstärkt, wird die Musik, da wird der Soundtrack eingesetzt, sparsam, aber effektiv eingesetzt, um um die Emotionen, die beim Zuschauer wachgerufen werden, zu verstärken. Und nicht einfach nur platt zu machen, nicht permanent so zuzulullen und drunter zu legen. Das ist das, was mich tatsächlich abschreckt, mir Sophie anzuschauen. Ich habe keine Lust, ständig jetzt wieder die nächste moderne, also aktuelle Fernsehproduktion zu schauen, wo ich permanent von dieser Musik die ganze Zeit zugemüllt werde, um nochmal den ganzen Bogen ganz und gar zurückzuschlagen. Das hat mich beim Doktor und das liebe Vieh gestört. Das stört mich. Das würde mich bei Miss Sophie stören. Das hat mich bei Neues aus Büttenwarda gestört, als ich mir das angeschaut habe. Neues aus Büttenwarda, kennt ihr das? Jan Vetter, ehrlich, und da war das. Das kann doch nicht wahr sein. Überall. Es ist schrecklich. In Dokumentationen und Nachrichtensendungen wird das gemacht. Auch die bewegte Kamera, als der Bundespräsident seine Ansprache gehalten hat, ist ständig die Kamera auf ihn wieder vor und zurück gewackelt. Immer so bewegte Kamera. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe, war, dass Steinmeier einen furchtbar hässlichen Christbaum im Hintergrund stehen hatte. Ich habe keine Ahnung mehr, was er gesagt hat. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, am Ende war noch Musik drunter gelegen. Da habe ich gar, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Naja, auf jeden Fall, also, kommen wir Shakespeare zurück. Das ist ja furchtbar. Kultur, meine Damen und Herren. Und Individuen in und außerhalb dieses Spektrums. Kultur, Shakespeare. Ja, es ist hohe Kultur. Ist es das? Ja, schon. Wird so angesehen. Auch nicht zu Unrecht. War es das schon immer? Nein. Zu seiner Zeit war Shakespeare nicht hohe Kultur. Nicht für die intellektuelle Elite. Nicht für die kulturell intellektuelle Elite, wie man das heute eigentlich eher so sieht. Denn Shakespeare war zu seiner Zeit das, was, Arnold Schwarzenegger, The Last Action Hero, heute ist Unterhaltungskino, würde man heute sagen, Unterhaltungstheater. Die Dramen, Komödien und Historienstücke, das war alles Unterhaltung. Das, wer da ankam ins Theater, die wollten unterhalten werden. Das waren die Leute mit dem niedrigen Bildungsstand. Das war nicht die intellektuelle Elite. Die intellektuelle Elite, das war die Bürgerschaft. Wer da ins Theater kam, das war die Unterschicht und die Adelsschicht. Die Unterschicht, die nicht lesen und schreiben konnte, die keinerlei Bildung hatte. Und die Adelsschicht, die zwar eine Bildung und Ausbildung genossen hatten, aber hauptsächlich halt höfische Rituale gelernt hatten und ansonsten selber kaum lesen und schreiben konnten und schon gar nicht die humanistische Bildung hatten, die es gebraucht hätte, um Historiendramen wirklich zu verstehen und einordnen zu können. Den Namen wie Marc Antonius oder die ganze Reihe von englischen Königen, die da abgehandelt wurden, Richard II., der Dritte, Henry V. und so weiter, die zum Teil überhaupt nichts gesagt haben, die zwar Julius Caesar, den vielleicht zum ersten Mal überhaupt in dem Stück den Namen Julius Caesar zum ersten Mal gehört haben. Für uns ist Julius Caesar allgegenwärtig. Warum? Wegen Asterix. Hauptsächlich. Aber das ist ja auch Teil dieser Forschung. Gab es Shakespeare wirklich? War er einfach wirklich nur dieser Schauspieler? Hätte dieser einfache Schauspieler aus Stratford-upon-Avon Heißt das Stratford upon Avon? Avon? Ja, der eigentlich aus einer bürgerlichen Handelsfamilie stammte, hätte der diese Bildung gehabt. Es wird ja vermutet, es ist Teile dieser Shakespeare-Forschung, wer war eigentlich Shakespeare, da gibt es ja die verschiedensten Spekulationen. Sir Francis Bacon wird genannt, aber ich glaube auch noch irgendein anderer Adliger. Das Dumme ist nur, der Adel hatte damals diese Bildung nicht. Das Bürgertum hatte diese humanistische Bildung sehr wohl. Die haben sich auch vom Theater ferngehalten, denn das Theater hatte einen denkbar schlechten Ruf. Das war eigentlich, Theaterleute standen in dem gleichen Ruf wie Prostituierte, mehr oder weniger. Also das war anrüchig, ins Theater zu gehen. Der Adel hat sich das erlaubt und das Volk, das die Plebs sowieso. Und ein Adliger wie Sir Francis Bacon, der einer der größten Philosophen seiner Zeit war und auch heute noch als einer der größten Denker und Philosophen und Gelehrten gilt, der war die große Ausnahme. Dem hätte man das durchaus zutrauen können, dass er diese Stücke unter dem Pseudonym William Shakespeare hätte schreiben können, weil eben wegen der Anrüchigkeit. Aber die Shakespeare-Forschung ist sowieso ein Thema für sich, da weiß ich viel zu wenig Bescheid. Ich habe mich da vor ein paar Jahren mal ein bisschen mit beschäftigt, als wir damals noch in der Serienrepublik, falls ihr euch noch an den Podcast erinnert, ist auch schon lange her, über Richard III. Unterhalten haben. Großartige Verfilmung mit Ian McKellen als Richard III., der dieses Stück inszeniert hat, und zwar auch eine moderne Inszenierung und die Geschichte vom Mittelalter ins 20. Jahrhundert verlegt hat und daraus dann aus Richard III., diesen buckligen, entstellten Usurpator, einen faschistischen Diktator gemacht hat. Heute durchaus wieder etwas aktueller, so ein Gedanke. Großartig, wirklich großartig. Also das ist auch eine Shakespeare-Verfilmung, die ich echt empfehlen kann aus den 90ern. Da sind dann immer, auch einige wirklich sehr vertraute Gesichter. Robert Downey Jr. spielt damit in einer Shakespeare-Verfilmung. Daraus muss man sich auch mal vorstellen. Ganz toll, ganz toll. Und da habe ich mich ein bisschen mit Shakespeare beschäftigt. Daher kommt das jetzt gerade noch, diese verschütteten Erinnerungen. Wie gesagt, Shakespeare war damals großes Unterhaltung einfach. Und das Publikum, das da in das Globe Theater geströmt ist, unten im Zuschauerraum, alle Stehplätze, war das gemeine Volk, oben auf den Rängen in den Balkonen, der Adel. Es gab da keinen Platz. Ich habe das Globe Theater mal, ich war mal drin, war leider keine Vorführung, aber es ist ein beeindruckender Nachbau. Also den Nachbau, der da an der Themse steht heute in London. Toll. Aber es gibt tatsächlich keinen Platz, wo man steht, wo nicht eine Säule im Weg ist. Es sei denn, man steht wirklich direkt vor der Bühne. Dann ist man aber eigentlich auch zu dicht dran, dann sieht man schon fast wieder nichts. Aber trotzdem. Und ja, das war nicht wie heute im Theater, da das Publikum still und andächtig da sitzt und an den richtigen Stellen und hoch macht und klatscht. Die waren laut. Die musste man übertönen. Die musste man dazu bringen, dass sie nicht die ganze Zeit Rabatz gemacht haben. Die haben sich Essen mitgebracht. Das waren ja auch lange Vorführungen. Das Dach war offen. Wenn es geregnet hat, wurden die nass. Und das hat die alle nicht gestört. Und wenn denen das Stück nicht gefallen hat, dann haben die das Essen nicht gegessen, sondern auf die Bühne geschmissen. Klassische Vorstellung, man bringt Gemüse mit ins Theater, um sie nach den Schauspielern zu schmeißen. Das war damals so. Und deswegen sind die Stücke einfach auch sehr fantastisch. In Hamlet tritt als erstes wirklich gleich ganz am Anfang der Geist auf. Da ist ein Geist. Und dann kannst du dir mal vorstellen, das funktioniert ja heute auch noch. Grusel, Horror und Grusel. Wie kriegt man die Leute dazu, aufzupassen, wenn das Stück losgeht? Man lässt einen Geist auftreten. Wie geil ist das denn? Das ist modern. Und womit endet das? Mit einem Schwertkampf. Und der Schwertkampf in der Verfilmung mit Sir Laurence Olivier ist der Hammer. Der ist wirklich der Hammer. Das ist schnell. Die schlagen da um sich. Du kannst kaum zuschauen. Und denkst dir, Mann, das haben die doch schneller abgedreht. Nein, das ist echt. Das ist ein wirklich echter filmreifer Filmschwertkampf. Ein Schauspielerschwertkamp der aller besten Qualität. Fantastisch gut. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese Schnitte und Wunden, die sie sich da zum Teil beibringen, nicht echt sind, weil das einfach so unglaublich gut aussieht. Und was ist, am Schluss ist es ein Gemetzel, ist es ein Bodycount, der sind alle tot, bis auf Horatio. Der ist der Einzige, der übrig ist. Polonius, Ophelia, also als erstes stirbt schon mal quasi offscreen im Vorfeld der alte König Hamlet, Hamlets Vater. Das fängt an mit der Hochzeit. Kaum zwei Monate vergangen, der alte ist gerade mal im Grab, noch kaum kalt, schon heiratet seine Frau dessen Bruder und Hamlet, der Sohn, verzagt daran. Oh, schmölze doch dies allzu feste Fleisch. Das ist so ein Satz, den ich aus meiner Kindheit kenne, weil der in der Pension Schöller vorkommt. Da habe ich ja letztes Jahr auch mal drüber erzählt. Oh, schmölze doch dies allzu feste Fleisch. Und das stammt aus Hamlet. So viele andere Zitate stammen aus Hamlet. Schön, wenn man die plötzlich wiedererkennt. Und ich wusste nie, was das bedeutet. Und in dem Moment ist es mir klar geworden, der sitzt da bei der Hochzeitsfeier und muss anschauen, was ihm vollkommen zuwider ist, wie der das als Blutschande regelrecht empfindet, dass seine Mutter sich so schnell nicht nur einen neuen Mann nimmt, sondern den Bruder des Königs, dass der sich zu ihr ins Bett legt und das alles ist ihm zuwider und er sitzt da und es kotzt ihn alles an und wenn er sagt, oh schmölze doch dies allzu feste Fleisch, dann hat man nicht mehr das Schnitzel vor ihm auf dem Teller liegen, was man vielleicht irgendwie noch damit früher vielleicht mal damit verbunden hat. Nein, hat man natürlich nicht, wenn man das Stück kannte, aber ich habe keine Vorstellung gehabt. Sondern der wünscht sich, dass ihm das Fleisch von den Knochen schmilzt. Der redet dann darüber, warum kann ich nicht sterben? Warum kann ich jetzt nicht hier tot umfallen und sterben? Warum schmilzt mir nicht das Fleisch von den Knochen? Warum muss ich mir das antun? Ich darf ja nicht mal Selbstmord begehen, denn Selbstmord ist eine Sünde. Er redet darüber und was wäre und wie gut es wäre, wenn ich jetzt Selbstmord begehen dürfte, aber ich darf es nicht, weil es eine Sünde wäre und dann würde ich nicht begraben. Wenn er später im Stück auf der oder im Film, ich weiß nicht, wie es wo er im Stück dann steht, im Film steht er oben auf dem Burgzinn und blickt runter ins Meer. Und das ist dann die Stelle sein oder nicht sein. Schlafen, vielleicht träumen. Wenn er sie, wo er da steht und sich nicht entscheiden kann, soll er sich in den Tod stürzen, weil er so verzweifelt ist. Wenn er sich da in den Tod stürzt, dann ist er weg, dann ist es kein Selbstmord mehr. Das ist Thema Selbstmord und Selbstmord als Todsünde. Es ist Thema, denn seine Verlobte oder seine Geliebte Ophelia, die stürzt sich dann ins Wasser, aber nicht von der hohen Steilküste ins Meer, wo sie dann einfach verschwunden wäre und verschollen wäre und nicht mehr wiedergefunden oder man das für einen Unfall gehalten hätte, sondern sie stürzt sich in den Fluss und es braucht dann im Stück viel Überzeugungskraft, um den Pfarrer zu überreden, dass er sie tatsächlich auf dem Friedhof auf geweihter Erde begräbt. Das ist die Stelle mit dem Totenschädel, wenn Hamlet, der im Ausland war, zurückkommt und den Totengräber bei seiner Arbeit trifft und dann ist dieser komische Dialog mit dem Totengräber und dann, wessen Grab ist dies? Das ist mein Grab. Ja, ich weiß, aber wer kommt da rein? Welcher Mann kommt da rein? Kein Mann. Eine Frau? Auch keine Frau. Wie kein Mann, keine Frau. Ja, es war mal eine Frau, aber jetzt ist sie tot. Das ist ein schöner, witziger Dialog, der dann auch sich sehr schnell erschließt. Es ist immer ein bisschen schwierig, mit den Dialogen zu folgen. Das ist das Problem, das ich da hatte, der Handlung zu folgen, weil sich mir die Dialoge dann auf Englisch oder wie eben gestern auf Deutsch halt immer doch nicht so leicht erschließen. Es ist halt einfach eine sehr alte Sprache, die zum Teil sehr modern ist, weil viele von den, unglaublich viele von den Formulierungen, die Shakespeare erfunden und erschaffen hat, in den Sprachgebrauch übergegangen sind oder so bekannt sind, dass man sie heute einfach noch kennt. Der Rest ist Schweigen. Damit endet quasi fast der Film. Oder sein oder nicht sein, man kennt das alles. Und teilweise hat man aber trotzdem Schwierigkeiten. Es sind viele Begriffe, die man einfach so nicht verstehen kann. Zwei Monde, ja, Monde, muss man auch erstmal wissen, dass Monde Monate sind. Dann weiß man es. Dann, ah, okay, es geht darum, dass zwei Monate erst vergangen sind. So. Wenn man, das ist ein einfaches Beispiel, die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt sehr viele Sachen, wo ich den Dialogen einfach nicht folgen konnte und dann die Worte auf mich habe einwirken lassen und die Szenen und alles. Einfach die Wirkung des Films auf mich hab wirken, auf mich hab, also, angenommen habe, ohne jetzt tatsächlich wirklich im Einzelnen zu verstehen, worüber redet er gerade. Und dann ist halt auch das Problem, Hamlet stellt sich im Lauf der Geschichte, gibt vor, den Verstand verloren zu haben, als Selbstschutz, weil er halt um sein Leben fürchtet, zu Recht. Denn er wäre für seinen Stiefvater, den jetzigen König, den Gemahl seiner Mutter, also den Usurpator, ist er eine Bedrohung. Wenn er sich verrückt stellt, kann er, er stellt sich halt wahnsinnig, er gibt vor, wahnsinnig zu sein, um dieser Bedrohung ja zu entgehen. Und das ist bei der Verfilmung mit David Tennant, ich weiß nicht mehr, wie das bei Mel Gibson war, aber bei David Tennant hat man die Stellen sehr schnell erkannt, wenn Hamlet den Verrückten spielt, und wenn er dann wieder bei klarem Verstand ist und normal ist. Man konnte den Unterschied recht gut erkennen, so wie ich mich erinnert habe. Einfach vom Schauspiel her, weil David Tennant das sehr exaltiert gespielt hat und sehr übertrieben und sehr in Doctor Who-Manier zum Teil. Also war es leichter zu unterscheiden. Sir Laurence Olivier, ich will nicht das Schauspiel von Sir Laurence Olivier in irgendeiner Weise schmälern. Das ist ein fantastisches Schauspiel gewesen. Der hat den Film getragen. Man war die ganze Zeit an seinem Gesicht, an seinen Lippen, an allem geklebt, an der Gestik, an der Mimik, an allem. Aber es war tatsächlich schwer zu unterscheiden, wann Hamlet den Verrückten spielt und wann er normal ist. Denn die Sprache ist in beiden Fällen unglaublich blumig und verwirrend. Nun ist es so, dass es ja auch für die anderen Figuren im Stück verwirrend sein sollte, wenn Hamlet wirre Sachen sagt. Also man konnte an den Reaktionen der anderen versuchen zu erkennen, abzulesen, ist Hamlet jetzt gerade, spielt Hamlet den Verrückten. Das war aber auch nicht immer leicht, weil die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen nicht alle gleichermaßen gut das da rübergebracht haben. Und da hatte ich dann einfach irgendwann Schwierigkeiten, dem Ganzen zu folgen. Und da verstehe ich dann auch, wenn man sagt, Shakespeare, das ist mir zu hoch. Ja, kann ich nichts gegen sagen. So, auch wenn Shakespeare zu seiner Zeit Popcorn-Kino war, heute ist das definitiv nicht mehr. Und zumindest nicht ein Stück wie Hamlet. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, muss man ganz ehrlich sagen. Ist aber ein fantastischer Film. Die anderen Schauspieler, das sind tolle Figuren dabei. Das sind ich komme nicht drauf. Patrick Troughton spielt mit. Der spielt den König, der spielt unter den, also das ist der zweite Doctor Who. Der spielt unter der Schauspielertruppe, die in dem Stück auftritt, um den Mord des Königs darzustellen, spielt Patrick Troughton den Schauspieler, der den König spielt. Habe ich nicht gemerkt, ist mir nicht aufgefallen, ich muss es nachschauen. Ich hatte nur den Namen am Anfang im Vorspann gelesen, aber war nicht schnell genug rauszufinden, wer. Und dachte die ganze Zeit, wo ist er denn? Der muss ja ein ganzes Stück jünger gewesen sein. Und hat ein sehr eindrucksvolles, prägnantes Gesicht. Peter Cushing spielt mit. Den kennt man aus den Hammer Horrorfilm Productions. Und der spielt einen herrlich tuntigen Höfling. Allein die wenigen Szenen, die er hat, sind zum Schießen komisch. Es ist einfach toll. Und Polonius ist eine tolle Figur, da habe ich leider den Namen des Schauspielers jetzt nicht parat. Eine wundervolle Figur, der ist ein Höfling, ein alter Höfling, ein Schwätzer und Intrigant. Und bei dem merkt man es, dass er ein Schwätzer ist. Obwohl die ja alle sehr viel und sehr blumig reden, ist sein blumiges Geschwätz so übertrieben. Und er führt sich auch schon so ein, dass er, ja, er will ja nicht viele Worte machen und macht dann viele Worte darum, dass er nicht viele Worte macht. Und Leute, die viele Worte machen, das sind Schwätzer. Er ist kein Schwätzer, er redet wenig und fängt dann an und noch mehr und bringt Sprichwörter und Weisheiten und Plattitüden. Herrlich und gleichzeitig so unglaublich intrigant und ein wundervoller Charakter, stirbt leider viel zu früh. Er ist nach dem Geist ist er der Erste, der ungefähr zur Hälfte des Stücks stirbt. Das ist sehr schade, weil ich diese Figur besonders genossen habe. Er wird von Hamlet erstochen in vermeintlichem Wahnsinn, sticht Hamlet auf den Vorhang ein, hinter dem Polonius steht, sich versteckt hat. Ob es Absicht war oder nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, wenn ich vor der Polizei gefragt würde, vernommen würde und aussagen müsste, könnte ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann liegt er da die ganze Zeit. Das muss für den Schauspieler eigentlich in jeder Aufführung eine recht unangenehme, gerade in Theaterrollen, eine Theateraufführung, eine recht unangenehme Rolle sein, weil Polonius da noch den ganzen Rest der Szene, während dann Hamlet mit seiner Mutter noch sehr lange Dialoge hat, tot auf dem Boden rumliegen muss und sich nicht bewegen darf. Und dann am Ende, zumindest hier in dem Film, auch noch an den Füßen voran von Hamlet aus dem Zimmer geschleift wird. Nicht so schön. Das muss man für die eigene Kunst leiden. Zweite Leiche ist Ophelia, die Tochter von Polonius und Geliebte von Hamlet, die sich die dann selber den Verstand verliert aus Gram über den Tod des Vaters. Dann stirbt dann als nächstes. Ja, dann kommt Laertes, der Sohn von Polonius und Bruder der Ophelia, der dann Hamlet zum Duell herausfordert. Der König, der böse Onkel, verschwört sich mit ihm gegen Hamlet. Laertes dieses Duell hätte eigentlich mit stumpfen Schwertklingen, Schwertspitzen geführt werden müssen, aber die Schwertspitze von Laertes ist zum einen scharf und mit Gift getränkt und der König bereitet aber für den Fall, dass Hamlet der Überlegene in dem Duell ist, einen Trank vor mit Gift drin, also doppelt Gift. Den trinkt aber Hamlets Mutter, seine Frau, die Frau des Königs, weil die mittlerweile herausgefunden hat, dass ihr neuer Gemahl ihren alten Gemahl umgebracht hat und dann scheinbar auch eine Ahnung hat, dass der Trank vergiftet ist, trinkt den, der König kann es nicht verhindern. Laertes stirbt an dem eigenen Gift in seinem eigenen Schwert. Hamlet wird auch von dem Schwert geritzt, stirbt am Schluss, bringt aber vorher noch den Usurpator-König um, nachdem dessen ruchlose Tat entlarvt ist und der ganze Hof sich gegen ihn verschwört, sticht er ihn, metzelt er ihn blutig nieder. Das ist auch ein toller Moment, da fühlst du dich richtig mit, da fühlst du die Rache und jawohl. Und kurz danach stirbt dann Hamlet in den Armen von Horatio. Schlaf wohl, mein süßer Prinz. Der Rest ist Schweigen. Und das ist Bodycount, das ist Gemetzel, das hat die Leute, so hat man die Leute an der Stange gehalten, so hat man das Publikum davon abgehalten, die ganze Zeit Mätzchen unten zu machen und laut zu sein und zu quatschen und zu reden, haben die ja sowieso die ganze Zeit gemacht, so hat er sein Publikum gefesselt. Shakespeare war wahrscheinlich wirklich Schauspieler, also ich halte es gut für möglich, dass Shakespeare tatsächlich einfach einer der Schauspieler war, der ein Talent hatte, Stücke zu schreiben, der die Bildung hatte, um Stücke zu schreiben und wusste, wie er Stücke wirksam inszeniert, weil er eben als Schauspieler die Erfahrung hatte und eben nicht einfach ein adliger Stückeschreiber war, der selber aber nie auf der Bühne gestanden hat. Also man merkt es den Inszenierungen an. Das ist so meine Theorie, die ist nichts wert, weil ich in der Shakespeare-Forschung überhaupt mich nicht auskenne. Auch so, alles hier nur, wie gesagt, was ich jetzt hier alles von mir gebe, ist genauso wertvoll und wertlos wie die Aussage des Showrunners von Miss Sophie, dass man Dinner for One nur alkoholisiert ertragen kann. Ja Gott, alle haben ihre Meinung und mehr ich ja auch nicht. Bitte. Ja, Shakespeare war toll, das anzuschauen. Und vor allem, ich fand es wirklich toll. Mein Vater, der jetzt über 80 ist, hat diesen Film vor 70 Jahren gesehen. Zum ersten und zum letzten Mal. Toll. Das fand ich richtig, richtig toll. Das mir mit ihm anzuschauen, mit meinen Eltern zusammen Hamlet anzuschauen. Wahnsinn. Wahnsinn. Toll. Tolle Sache. Also wirklich schöne, das war jetzt so, da pfeife ich auf alle Miss Sophies und fast nicht alles. Und ja, es ist Kultur, aber es war auch wirklich, wirklich gute Unterhaltung. Der Film war gute Unterhaltung. Denn der Film war toll gemacht, toll inszeniert, tolle Kamera, tolle Bilder, tolle Schauspieler, tolle Schauspielerinnen. Ich habe dann nachher gelesen, dass die Schauspielerin, die Hamlets Mutter gespielt hat, 10 Jahre jünger war als Laurence Olivier. Hätte ich jetzt nicht mal gemerkt. Ich hätte bestenfalls für gleich alt. Aber eigentlich habe ich gedacht, ja, wir könnten ein paar Jahre älter sein. Aber hat ihn halt sehr jung gekriegt. Und zu der Zeit sind die Männer auch recht schnell gealtert. Dass der 10 Jahre älter war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist auch so ein Klischee des alternden jugendlichen Darstellers, der unter viel Schminke im schon fast Greisenalter noch den Romeo gibt. Das kennt man. Zumindest weiß man, dass wenn man Professor van Dusen gehört hat. Okay, das geht jetzt zu weit. Wer weiß, was ich damit meine, darf sich freuen und die anderen müssen es nicht verstehen. Jawohl. So. Es ist wirklich hell, wenn ich da rausschaue. Ich bin jetzt so wach, dass ich das Gefühl habe, jetzt gleich Morgendämmerung zu sehen. Dabei ist es gerade mal kurz vor 1. Aber dieser Vollmond ist wirklich enorm hell. Und durch den ganzen Schnee, der das reflektiert, ist da draußen richtig die Nacht zum Tag geworden. Wahnsinn. Ja, aber nichtsdestotrotz, langsam sollte ich dann auch mal ins Bettchen gehen. Weil ich dann irgendwann wahrscheinlich auch in ein paar Stunden wieder wach werde, immer noch Cortison bedingt, naja, obwohl ich langsam ausschleiche und vielleicht auch mal demnächst mal wieder eine Nacht durchschlafen kann. Wer weiß das schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so den Weg durch die Fernseherfahrungen, was ich so in letzter Zeit angeschaut habe, da war auch noch mehr dabei. Was haben wir denn noch so gesehen? Och, weiß ich jetzt gar nicht. Alles nicht so wichtig. Irgendeinen interessanten Krimi haben wir gesehen. Irgendeinen deutschen. Ich habe ja neulich mit Tobi über deutsche Krimis lange geredet im Sumpf. Und festgestellt, dass mir die schon durchaus Spaß macht. Es war ein Münsteraner Tatort, den ich sehr gut fand. Das Teufelslange Atem, bei da ging es um Drogen, um Beeinflussung, um Visionen. Also dass die Visionen, die Hamlet Horatio von dem und Horatio von dem Geist des Vaters haben. Die auch in dem Film wirklich toll, das ist toll gemacht, das ist filmisch mit Effekten, Kameraeffekten wirklich toll gemacht, sehr gruselig und sehr, sehr beeindruckende Filmeffekte. Und da passt das tatsächlich gerade, der Münsteraner Tatort, diese Visionen, diese Halluzinationen, die Kommissar Thiel die ganze Zeit hat, die auch sehr, sehr gut gemacht sind, mit sehr, sehr interessanten Effekten,
passen da gerade sehr schön rein. Es war ein guter Tatort, nicht so viel Komik wie sonst bei den Münsteraner Tatorten. Sehr, sehr ernst, auch sehr ernste Themen. Des Teufels lange Atem müsste das heißen. Schaut euch das mal an, wenn ihr Tatort gerne seht. Wenn nicht, ist das bei Tatort gebe ich lieber keine Empfehlung, weil ich weiß, wie sehr da die Lager gespalten sind. Und auch unter Tatort-Fans sind die Lager, glaube ich, gut genug gespalten, dass der Münsteraner Tatort sowieso immer eine Sonderstellung hat, einfach weil es der komische Tatort ist. Aber vielleicht gerade weil dieser nicht so komisch ist, könnte man den durchaus Thiel tötet sein eigenes Krafttier, ein Wildschwein. Und als sie dann am Ende am Grab des Wildschweins stehen, die beiden, habe ich ein Tränchen weggedrückt. Er hat sein Kraft. Du warst ein gutes Krafttier. Siehst du? Und das wäre jetzt so ein Dialog, der in dem Doktor und das liebe Vieh in der neuen Fassung vorgekommen wäre und vollkommen krampfig und unnatürlich und aufgesetzt geklungen hätte, weil niemand sowas im echten Leben tatsächlich jemals sagen würde. Ganz sicher nicht in der alten Der Doktor und das liebe Vieh-Serie und ganz sicher nicht auch in den All Creatures Great and Small Büchern von James Herriot. Aber im Tatort hat's gepasst. Das ist vielleicht der Unterschied. So, wozu, weiß ich nicht. Der Unterschied zwischen was und was, aber das ist der Unterschied. Jawohl. Und jetzt gehe ich ins Bett. Macht's gut und ich wünsche euch noch einen frohen Kaninchenpenis. So werde ich mich jetzt immer verabschieden. Gute Nacht.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.